So Leute, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast am heutigen Sonntag. Wieder zu Gast ist der liebe Mike. Mike, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Lange Woche liegt hinter uns und ein langer Recording-Session-Tag, aber wir sind trotzdem noch
wir
für euch am
noch.
Start. Heute mit einem, heute mit einem Einzelthema, nachdem ihr euch ja schon über uns ein Bild machen konntet und auch schon über das Thema Loch nach dem Wettkampf. Jetzt haben wir das Loch vor dem Wettkampf sozusagen.
Genau, jetzt gehen wir eine Woche.
Jetzt gehen wir eine Woche davor.
Genau. Jetzt gehen wir eine Woche zurück in die Zeit und wir reden heute über das Thema Peak Week. Warum ist diese so magisch? Welche Fehler passieren dort? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Es ist immer so diese magische Peak Week. Am Rande sei erwähnt, wir haben für diesen Podcast noch immer keinen Namen. Ihr dürft gerne eure Vorschläge in den Kommentaren äußern. Der Name, den wir letztendlich auswählen, die Person, die ihn vorgeschlagen hat, bekommt einen 250€ Warengutschein von uns. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Also alles gerne an Vorschlägen in die Kommentare. Wir werden uns dann auch nach diesem Podcast, denke ich mal, auch entscheiden. Und vielleicht machen wir auch eine öffentliche Abstimmung. Schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall eine Menge sehr witzige Vorschläge auch. Also ich habe schon einige spektakuläre Vorschläge gesehen und bin gespannt, was es letztendlich wird. So, kommen wir zum Thema, warum ist die Peak Week so kritisch? Ich gebe einfach mal das Wort an dich, Mike. Was fällt dir denn so als erstes bei dem Thema ein?
Ja, das Thema Peak Week ist ja so ein magisches Thema, in Anführungsstrichen, in Wettkampfkreisen, insbesondere bei Athleten, die noch nicht so viele Wettkämpfe hinter sich haben und vielleicht das erste Mal mit einem Coach zu tun haben und in nicht idealen Fällen dann vom Coach gesagt bekommen, auch wenn die Form noch überhaupt nicht passt oder irgendwas anderes schief hängt. Das machen wir in der Peak Week, da wird der letzte Rest entwässert und dann steht die Endform sozusagen mit dem Ergebnis dieser einen magischen Woche. Demgegenüber wissen viele, die schon ein paar Wettkampfsaisons hinter sich haben, dass man da auch sehr viel versauen kann und dass es vielleicht besser sein könnte, gar nicht so viel zu ändern. Aber wir wollen in der Folge mal auf so ein paar typische Mythen eingehen, um euch vielleicht auch so ein paar Tipps an die Hand zu geben, wenn ihr bei einem Coach gelandet seid, der euch sagt, trinkt 10 Liter Wasser, esst 30 Gramm Salz und alles wird gut. Da gibt es nämlich die abenteuerlichsten Protokolle. Wenn dann noch Chemie dazukommt, kann das auch sehr gefährlich werden. Mhm. Und diese Protokolle führen auch sehr häufig zu schlechteren Ergebnissen, als man es vor der Peak Week erwartet hätte. Dann sind die Leute enttäuscht. Im besten Fall, im schlimmsten Fall liegen sie im Krankenhaus. Auch solche Fälle haben wir wahrscheinlich beide schon gesehen. Ich habe es jedenfalls schon gesehen. Darauf gehen wir heute mal so ein Stück weit ein und am Ende werdet ihr hoffentlich wissen, was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, auch wenn es natürlich im Einzelfall verschiedenste Möglichkeiten gibt, in der letzten Woche noch Dinge zu manipulieren. Und wenn man einen Coach hat, der weiß, was er tut und wenn man auch, was insbesondere den Körperfettanteil angeht, soweit fertig ist, das eine oder andere manipulieren kann. Ja. Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema an, was eigentlich in der letzten Woche oder in der Peak Week erreicht werden soll.
Das ist guter Punkt.
Ein Punkt, wo man vielleicht einer Meinung sein könnte, immerhin noch. Ja. Das Ziel, die Muskulatur soll möglichst voll sein, die Haut soll möglichst dünn sein. Man möchte also die Muskeln präsentieren, möglichst wenig Wasser darüber haben. Und wie man dorthin gelangt, darum ranken sich die Mythen. Ein Thema ist das Thema Aufwässern und Aufsalzen. Sascha, hast du davon schon mal gehört?
Ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, der Oldschool-Klassiker, haufenweise Wasser zuzuführen und das Salz deutlich nach oben zu schrauben und dann einfach auch vielleicht sogar schon 3 Tage vorher alles auf Null zu reduzieren oder nahe Null zu reduzieren, was letztendlich dazu nur führt, dass euer Körper gegensteuern wird. Das heißt, das Beispiel Salz. Wenn ihr viel Salz esst, dann wird der Körper, oder zu euch führt, wird der Körper auch viel Salz ausscheiden. Das heißt, bei der Salzzufuhr ist gar nicht die Menge unbedingt zu entscheiden, sondern die Konstanz. Wenn ihr konstant viel Salz zuführt, werdet ihr auch konstant viel Salz ausscheiden. Dementsprechend können wir das Ganze, diese Variable so ein bisschen ausblenden. Man kann natürlich kurz vorm Wettkampf versuchen, noch minimal hier ein bisschen dran zu drehen. Es gibt aber immer eine Gegenregulation des Körpers, die kommt aber möglicherweise dann erst, wenn der Wettkampf rum ist. Das ist das Ziel, was ich zum Beispiel verfolge, wenn ich dran rumspiele, aber es ist nicht immer so, dass ich es tue. Wenn ich an der Salzzufuhr schraube, dann ist es wirklich unmittelbar vor dem Wettkampf so, dass die Gegenregulation des Körpers erst kommt, wenn der Wettkampf vorbei ist. Den Fehler, den die meisten machen, ist halt schon sehr, sehr früh mit der Salzzufuhr zurückzugehen nach dem Motto, Salz speichert ja Wasser. Ja, schon, Aber das Ganze ist doch ein bisschen komplexer. Und sobald ihr das Salz deutlich reduziert, merkt der Körper, okay, da wird mir was entzogen, Aldosteron reagiert dementsprechend und ihr fangt an, das restliche Salz und auch ein bisschen natürlich also Natrium und auch Wasser zu speichern. Und dementsprechend ist es ein bisschen schwerer, im finalen Look auch auf der Bühne zu stehen. Ähnlich ist das Thema mit der Wasserzufuhr. Die würde ich auch noch nicht zu früh runter reduzieren. Gerade wenn mit Diuretikern gearbeitet wird, was ja heute, alle sagen zwar, sie tun es nicht, aber alle tun es, wenn wir ehrlich sind. Oder wirklich fast alle, nicht alle, aber 99% tun es. Zumindest im unterstützten Bereich. Und dann muss man sich gut überlegen, ob man das Wasser auf Null fährt, das Salz komplett rausnimmt und noch mit drei Diuretika entwässert. Das kann auch schon mal tödlich enden.
Ja, Stichwort tödlich enden. Ein anderer Mineralstoff, der in der Peak Week eine Rolle spielt, ist das Kalium.
Ja.
Das Kalium hat ja nicht nur die Rolle, eine schöne volle Muskulatur hervorzuzaubern, sondern das Kalium kann, wenn es immer mehr wird und das Verhältnis zum Natrium nicht mehr stimmt, auch zu Krämpfen führen.
Ja, Herzschutz auch.
Die Krämpfe können halt auch an Stellen eintreten, die mitunter zum Tod führen. Genau, das ist halt dieser typische Fall, den man häufiger schon mal gehört hat, dass da plötzlich ein Herzstillstand oder sowas auftritt, auch unmittelbar vor einem Wettkampf beispielsweise, wenn das da jemand zu gut meint mit der Zufuhr von Kalium, vielleicht noch in Form von Supplements und nicht nur von Lebensmitteln und gleichzeitig halt mit kaliumsparenden Diuretika entwässert. Und das ist so ein ziemlich verbreitetes Schema, was wir vielleicht hier auch mal schwerpunktmäßig hervorheben können, denn das liegt mir auch aus der Gefahrensicht ziemlich am Herzen, denn das sehe ich tatsächlich immer noch sehr häufig, dass schon Wochen vor dem Wettkampf angefangen wird, mit kaliumsparenden Diuretika zu arbeiten, insbesondere mit Spironolakton, also Aldakton, was dann dazu führt, dass der Körper irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist, Salz wieder aufzunehmen. Was übrigens auch den Effekt hat, dass man, wenn man merkt, man sollte jetzt möglicherweise gegensteuern, weil man schon krampft, gar nicht mehr das Salz dorthin bekommt, wo es hin soll. Das ist also vielleicht eine Strategie, von der man sich verabschieden sollte. Und das ist von vielen Coaches aber immer noch ein sehr häufig und beliebt genutztes Mittel, weil die meinen, damit würde das letzte Fett schwinden, wenn man also 3 Wochen out mit Spironolakton anfängt. Hast du damit Erfahrung, vielleicht aus Sicht von Athleten, die vorher woanders waren?
Ja, vielleicht erstmal der Punkt, du kannst halt Fett nicht entwässern. Also ich habe jetzt auch akut, war ich auch wieder verwickelt in einem Fall, das ist eigentlich auch nicht mein Athlet, aber ein Athlet, der phasenweise in unserem Studio trainiert, der, ich sag jetzt mal, in einer Off-Season-Form in die Peak Week gestartet ist und sein Coach wollte ihn oder hat ihn dann auch mit Kalinor versucht zu entwässern. Also einfach durch eine Erhöhung der Kaliumzufuhr. Okay, kann man drüber streiten, das ist sicherlich sowieso nicht der richtige Ansatz. Aber auch ein anderer Ansatz hätte jetzt einfach auch nicht funktioniert, weil die Diät wurde einfach nicht durchgezogen. Ja, also eine Woche vorm Wettkampf ist eigentlich das Ziel, dass man seine Wettkampfform zu 100% eigentlich auch schon erreicht hat. Und der Fokus in der Peak Week sollte eigentlich auf Stressreduktion liegen, auf das im Laden liegen vor allen Dingen auch. Und vielleicht ein bisschen Posing und mentalen Aspekten. Ich würde da auch nicht mal so ultra schwer trainieren oder nicht mehr so bis ins Versagen unbedingt oder drüber hinaus. Also das heißt Fokus, Spaziergänge, mentaler Fokus, Posing, nochmal ein bisschen Abläufe durchgehen und einfach langsam schön sich auf den Wettkampf vorbereiten und nicht hier mit Wasser hoch, Wasser runter, Salz hoch, Salz runter, den Körper total stressen. Ihr macht eigentlich genau das Gegenteil, wenn ihr solche Maßnahmen anwendet. Und vor allen Dingen, ich würde euch absolut davon abraten, alles gleichzeitig zu verändern. Wenn man ehrlicherweise ist, muss man sagen, Diuretika sind zwar verschrien und ich finde auch, dass da viel Missbrauch stattfindet, der nicht sein sollte. Wenn man das natürlich jetzt moderat mit Sinn und Verstand zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, wenn man weiß, was man da tut, ist es die leichteste Stellschraube, um zu entwässern. Dafür sind Diuretika ja auch gemacht. Das heißt, man kann wirklich auf Knopfdruck ziemlich genau das Ganze einsteuern. Problem ist, 99% der Personen da draußen, die Diuretika missbrauchen, haben keine Ahnung davon, wie die funktionieren. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Und wenn man in dem Protokoll liest von bekannten Coaches, Mahlzeit Nummer 6, 50 Milligramm Spironolakton, dann laufen. Aber schnell.
Ja. Stichwort Diuretika. Wir haben ja schon mal angesprochen, kaliumsparende Diuretika. Es gibt auch Schleifendiuretika. Nutzt du sowas noch oder ist das
bei dir? Nein, also ich sag mal, ich glaub sowas wie Ditide oder Nephral, also die Kombination aus Triamteren und HCT ist so ein bisschen das, was wir alle so ein bisschen als erstes im Kopf haben, um kurzfristig vor einem Wettkampf vielleicht, wenn es nötig ist, nochmal den Feinschliff jemanden zu verpassen. Spirolakton wird dann natürlich nur eingesetzt, wenn man mehrere Wettkämpfe unmittelbar nebeneinander durchführt, um so ein bisschen den Rebound abzufangen, aber den habt ihr sowieso durch das Triamteren. Das muss man sich dann überlegen. Also das ist auch eine wichtige Information. Das, was ihr am Wasser rausdrückt, das kommt mal zwei, mal drei wieder zurück. Wenn ihr dann noch anfangt, abends nach dem Wettkampf noch haufenweise Müll zu futtern, nachdem ihr schon mehrere Tage geladen habt, dann werdet ihr in der Woche drauf beim Wettkampf nicht diese 100% Form wieder erreichen. Das ist keine Chance.
Das Laden und vor allem das Essen am Wettkampftag ist ein gutes Stichwort. Viele wollen ja nach dem Wettkampf endlich mal wieder nach Lust und Laune cheaten, irgendwelche kohlenhydrathaltigen, sehr salzigen, fetten Mahlzeiten zu sich nehmen. Wie handhabst du das bei deinen Athleten? Was wird dann nach dem Wettkampf üblicherweise gegessen?
Ja, also
wenn sich die Athleten an den Plan halten.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja eine riesen Differenz zwischen dem, was ich sage und dem, was getan wird. Ja, also das schaffen selbst meine Top-Athleten teilweise nicht. Also ich persönlich, ich mache das halt so, ich gehe dann abends tatsächlich eher ein Steak oder ein Grillteller essen, also Fokus auf Fleisch, Gemüse, eine kleine Beilage eventuell. Ich bin natürlich auch jemand, der vom Stoffwechsel gesegnet ist. Das heißt, ich kann am Wettkampftag gar nicht die Mengen essen, die ich verbrauche. Also ich sag mal so 6.500, 7.000 Kalorien ist bei mir in der Offseason normal. Ich mache Diät mit 4.500 Kalorien. Am Wettkampftag esse ich so wenig wie nötig. Das heißt relativ wenig. Ich bin meine Kalorien nach dem Wettkampf vielleicht bei maximal 2.000, eher weniger. Und habe dann abends noch 3.000 offen, sage ich jetzt mal. Ja. Dann ist es fast egal. Bei den meisten Athleten ist es aber ganz anders. Und ich würde den Fokus ganz klar legen auf Proteinquellen, moderat Fett, viel Gemüse, viel Salat. Und moderate Beilage. In der Praxis sieht es meistens ganz anders aus. Und dann wird es vielleicht am Tag danach nochmal richtig krass gut aussehen. Zumindest das Wahrgenommene, dieses Vaskuläre ist da. Ob jetzt die Details in den Beinen dann noch da sind, wenn man genauer hinguckt, das wage ich zu bezweifeln tatsächlich. Das ist halt immer so, dass man nicht direkt sieht. Und spätestens am Tag drauf fängt das Drama dann an und man hat auch Panik, bis zum nächsten Wettkampf nicht in Form zu kommen. Und vor allen Dingen ist es auch schwer, dann wieder neue Baseline zu finden. Also als Coach ist es dann auch gar nicht so einfach. Ja, es ist, wie gesagt, wenn man es natürlich erfahren ist, wie oft habe ich das Szenario durch, ja, tausendmal gefühlt. Aber wenn jetzt niemand noch Neues im Coaching-Game und vielleicht zum ersten Mal Wettkampf an ihn vorbereitet, ich glaube, dann ist er in so einem Szenario tatsächlich auch ein bisschen überfordert, weil natürlich das Gewicht doch massiv ansteigen kann und man vielleicht doch erstmal Panik hat, wie man das Wasser da wieder rausbekommt. Und ich glaube, dann passieren erst recht viele Fehler, wenn man aber genau weiß, was in der Folge auch wiederum passiert. Und einfach die Erfahrung mitbringt aus vielen Wettkampfsaisons, da kann man auch ganz gechillt mit umgehen und weiß, was man zu tun hat. Aber ich glaube, gerade Coaching-Anfänger oder wenn Athleten sich selber vorbereiten, machen hier dann direkt die nächsten Fehler.
Wenn du jetzt so einen Fall hast, da hat jemand sich nicht an den Plan gehalten und der hat tatsächlich nach dem Wettkampf völlig über die Stränge geschlagen, vielleicht auch sogar über mehrere Tage, der hat jetzt nur unmittelbar vor dem Wettkampf chemisch entwässert, sagen wir es mit Triamteren beispielsweise, und hat jetzt so ein krassen Rebound und hat jetzt auch nicht in ein, zwei Wochen wieder einen Wettkampf, sondern ist eigentlich jetzt am Übergang in eine Reverse-Diet. Was empfiehlt man so jemandem? Was soll der jetzt machen? Soll der nochmal mit Diuretikern draufhauen und die dann ausschleichen oder soll er an seiner Ernährung irgendwas ändern?
Ja,
also mehr Cardio machen? Was ist da der beste Weg?
Ja, man muss natürlich jetzt eine neue Baseline-Ernährung finden, die jetzt passt. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt wieder in die Diät reinstarten. Das ist auch wieder Stress, kann auch wieder zu Wasserspeicherung führen. Ich würde ein realistisches Szenario wählen, also eine realistische Kalorienzufuhr und natürlich Bewegung erstmal hochhalten. Ich würde trotzdem auch das, was auch vielleicht schon rausgeflogen ist, wie HGH, Fettburner, auch draußen lassen. Und ich würde so ein bisschen auch über die Zeit spielen. Das heißt, die Ernährung normalisieren. Versuchen natürlich auch den Hunger zu kontrollieren. Und wenn man das ganz gut hinbekommt, dann wird das Gewicht auch mit der Zeit fallen. Ja, es ist natürlich nicht so toll, wenn das Gewicht zu stark ansteigt. Ich glaube, die Fehler haben wir alle schon erlebt, dass Athleten plötzlich in zwei, drei Tagen nach dem Wettkampf 10 Kilo mehr wiegen. Das ist natürlich also absolutes Desaster für die Herzgesundheit. Da auf jeden Fall aufpassen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt anfängt, Kalorien zu stark wieder zu reduzieren, man hat sowieso diesen Dauerhunger, weil hier natürlich auch Leptin auf Null ist, also Hungermon auf Null ist, nach der Wettkampfvorbereitung, dann kann das natürlich noch mehr eskalieren und auch in den Essstörungen resultieren. Also ich sag mal, man muss sich entscheiden, welches Risiko geht man? Geht man das Risiko, dass der Athlet noch länger schwer bleibt oder riskiert man eine Essstörung? Und ich habe leider sehr viele Athletinnen, bekommen und habe auch welche im Team, die in der Vergangenheit schon mal eine Essstörung hatten. Und das Thema ist immer präsent. Wenn man die einmal hatte, kriegt man die auch gar nicht so ganz 100% abgelegt. Und dementsprechend, ich gehe dann lieber so ein bisschen den Weg, okay, wir sitzen das ein bisschen aus, ja, Bewegung hochhalten, also alle möglichen Maßnahmen, die man treffen kann, vielleicht auch ein bisschen pflanzlich gegenzusteuern. Unser Waterhaut zum Beispiel habe ich ganz gute Erfahrungswerte gemacht tatsächlich. Ich würde jetzt nicht mehr mit den Theoretikern draufhauen, das würde man vielleicht dann machen, wenn es extrem eskaliert, wenn es gesundheitsgefährdend wird. Aber wie gesagt, auf jegliches chemisches Entwässern kommt auch wieder ein Rebound. Da muss man halt die Ursache in der Zwischenzeit erstmal abstellen, sonst würde das natürlich nochmal komplett im Chaos enden.
Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, er hat so ein Protokoll verschrieben bekommen für so eine abenteuerliche Peak Week mit einem extremen Aufwässern, Paralleldiuretika, aufsalzen, Salz rauslassen. Was kann man dem denn empfehlen, wenn er noch nicht fertig ist? Würdest du sagen, mach einfach den Wettkampf nicht, such den anderen? Oder wie ist da die Vorgehensweise?
Ja, also ich sag mal Athleten schon vor Wettkampf ganz realistisch, was ich erwarte, wo sie stehen, ob es reicht, und gebe auch ehrliche Empfehlungen ab. Natürlich kann ein Athlet sagen, du, ich will jetzt aber trotzdem das starten, das ist mein Heimspiel. Das hatte ich zum Beispiel früher beim Naturalathleten, der gesagt hat, okay, ich warte jetzt so in der Zeit, kann ich es nicht schaffen, und das war auch nicht realistisch. Aber ich will einfach Spaß haben, ich will auch Erfahrung sammeln, ich will mich besser platzieren als im letzten Jahr und besser präsentieren. Er hatte das in eigenen Ski gemacht und das haben wir auch geschafft. Aber normalerweise gehe ich schon immer rein und sehe zu, dass halt ein Athlet, der startet, bei mir immer die Chance hat auf eine Top-3-Platzierung. Dementsprechend auch die Auswahl der Klasse, des Verbandes etc. oder auch des Zeitraums des Wettkampfes. Wenn es nicht realistisch ist, dann sage ich das, damit kommuniziert, und dann muss natürlich der Athlet auch ein Stück weit entscheiden. Ich habe tatsächlich jetzt auch diese Saison den Fall gehabt, dass ich einen Athleten übernommen habe, kurz vor dem Wettkampf, ich glaube, es war so 6-8 Weeks out, der früher bei einem bekannten, mehrfachen IFBB-Weltmeister und Oldschool-Coach war. Und da war das Schema tatsächlich so. Jeden Tag wurde die Flüssigkeit reduziert, jeden Tag wurde das Salz reduziert. Es gab nur noch Pangasius und Gemüse, das heißt Zero Carbs. Und dann halt aufladen halt mit, keine Ahnung, 2 Kilo Reis oder so. Ich habe gesagt, wir werden das diesmal ganz anders machen, kannst dich drauf freuen. Und ich glaube, der hat vor allem noch nie was gewonnen, ist dann deutscher Meister geworden tatsächlich. War auch jetzt für mich überraschend. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so gut läuft, aber ich habe ihm gesagt, verspreche mir, vertraue mir, und du wirst deutlich besser aussehen, auch wenn ich kein Weltmeister geworden bin. Aber ich habe da ein bisschen Ahnung davon, wie das funktioniert. Und also wir haben es halt komplett anders gemacht. Und ich habe auch gemerkt, es war jeden Tag auch viel Kommunikation. Ja, aber muss ich nicht noch Alkohol und deswegen entwässern unter der Haut? Und ich sag, bleib entspannt, mach mal das, was ich sage. Ja, einfach Ruhe bewahren, einfach versuchen, alles so auszublenden, Fokus auf, ich sag mal, ihr habt es eigentlich einfach. Ihr müsst eigentlich nur die Pläne umsetzen, eure Check-ins sauber abschicken, und wenn ihr Fragen habt, euch melden. Alles andere, dafür bin ich verantwortlich. So.
Im Vorfeld den Coach auswählen, der die richtigen Pläne schreibt.
Ja, da gibt's, da nehme ich ja auch jetzt, da will ich auch gar nicht sagen, dass ich das jetzt sein muss. Es gibt ja auch andere
gute. Gibt ja noch mehr, richtig, gibt ja.
Mehr gute auf jeden Fall. Ja, aber es ist tatsächlich, es ist halt auch für jemanden schwer einzuschätzen, weil man orientiert sich natürlich an bekannten Namen, und das sind halt auch, ein guter Athlet ist halt nicht unbedingt ein guter Coach, ja. Ich halte mich für einen guten Coach, aber ich halte mich jetzt für einen mittelmäßigen Athleten, ja. Vielleicht einen guten Amateur-Masters-Athleten, okay. Aber gemessen an dem, was da draußen in der NPC rumläuft und um die Pro-Card kämpft, bin ich kein guter Athlet. Punkt, ja. Und umgekehrt gibt's Top-Profis, die wahrscheinlich auch 50 Leute im Coaching-Team haben, wo aber 50 vielleicht sogar auch unzufrieden sind, weil er gar keine Nerven hat, sich um die zu kümmern. Ja, oder auch vielleicht auch gar nicht die Skills hat, weil er auch selber einfach nur einen Plan verfolgt, den er von seinem Coach hat. Und den Plan von seinem Coach für sich auf andere zu übertragen, funktioniert nicht.
Ist schwierig, und vor allem, das ist ein Thema, was man immer wieder hört, und ich will jetzt da keine Namen droppen, aber jetzt auch gerade in dieser Saison habe ich wieder von namhaften Coaches, die jetzt auch früher recht erfolgreiche Athleten waren, Protokolle vernehmen dürfen. Ein Protokoll, das sah so aus, dass man 3 Tage nicht trinken durfte und in der Zeit aber laden sollte und vorher aber keine Kohlenhydrate gegessen hat, wo sich ja die Frage stellt, wie sollen denn die Glykogenspeicher voll werden? Da ist ja auch Wasser drin.
Sollen wir es mal erklären?
Schwierig. Erklär doch
also,
mal.
Ja, also ihr braucht Natrium, und ihr braucht doch Wasser zum Laden. Also ihr könnt nicht mit Kohlenhydrate only ohne Wasser. Im Endeffekt wollt ihr ja diese Fülle, die ihr habt, die besteht ja nicht aus den Kohlenhydraten, die besteht aus dem Wasser, was mit den Kohlenhydraten in die Muskulatur eingeschleust wird, also in die Muskelglykogenspeicher sozusagen. Und sämtliche Manipulationen sollten eigentlich dann stattfinden, wenn ihr vollgeladen seid. Ja, ihr könnt nicht erst hier Wasser und Natrium reduzieren und dann sagen, jetzt fange ich an zu laden, das muss umgekehrt laufen.
Wichtiger Punkt. Und ein Punkt, den wahrscheinlich die meisten aus Ehrfurcht vor so einem Coach dann nicht beherzigen, auch wenn sie es schon mal gehört haben. Das ist auch immer wieder zu beobachten. Die meisten wissen doch sowas. Und wenn man sich mit denen jetzt außerhalb ihrer eigenen Peak Week unterhält, dann sagen die zum Beispiel sowas wie, am besten ist es, man ist mit der Diät rechtzeitig fertig und dann hat man ja noch ein paar Wochen Zeit. Da schaut man einfach mal, wie man zu welcher Uhrzeit aussieht. Danach isst man mehr oder weniger Kohlenhydrate, trinkt mehr oder weniger. Und das, was man am besten aussieht, das macht man am Wettkampftag, wenn man weiß, wann man ungefähr auf der Bühne ist. Aber in der Praxis macht es dann doch keiner von denen, die mir das im Vorfeld so erklärt haben, so, sondern es setzt dann wieder jeder auf sein Aufwässerungsaufsalz- und Diuretika-Schema.
Aber es geht, glaube ich, auch uns so, dass wir, wenn wir dann jetzt selber als Athleten in der Peak Week sind, man hat trotzdem wieder dieses Gefühl, boah, irgendwas muss ich ja jetzt anders machen, weil es ist Peak Week. Aber nein, wenn ihr gut aussieht, wenn jeder sagt, ey, ihr seid geisteskrank in Form, ihr werdet alles niederwalzen, dann hört auf, alles zu verändern. Das macht gar keinen Sinn. Kleine Veränderungen. Man kann auch mal nur einen Tag ein bisschen laden. Lieber zu flach, dann seid ihr auf jeden Fall immer noch knüppelhart, als wenn ihr zu voll seid, wenn ihr überladen habt. Das ist auch der Grund, warum man in den letzten Tagen vom Wettkampf wirklich täglich, am besten mehrfach sogar auch, jemand objektiv drüber schauen lässt über die Form. Wenn ihr mal zu voll seid, dann ist es echt schwer, das Wasser wieder rauszubekommen, wenn ihr zu flach seid. Nachlegen könnt ihr immer. Und ich schwör's euch, ich habe das so häufig, das Phänomen, dass ich sage, scheiße, mein Athlet ist wieder zu flach, wenn ich die anderen alles sehe. Die gehen auf die Bühne und zack, denke ich, wie letzte Woche auch. Wir sind am härtesten. Wir haben die beste Condition. Wir haben die Details. Ja, wir waren zwar backstage die flachesten, sage ich jetzt mal, aber auf der Bühne haben wir mit Härte wieder überzeugt. Naja, also das ist halt auch ganz schwer, ultra voll und ultra hart zu sein gleichzeitig. Man muss so ein bisschen auch schauen, was passt im Gesamten für sich selber und muss da vielleicht auch so ein bisschen das eigene optimale Szenario für sich rausfinden. Ich gehe im Zweifel stelle ich meine Athleten lieber ein bisschen zu flach auf die Bühne. Dafür immer mit der Sicherheit, wenn Wasser, Salz reinkommt kurz vor und sie ein bisschen durchspannen, dass es dann auch wirklich ultra hart aussieht.
Ja, das ist, also ich bin ja kein Coach in dem Sinne, aber ich mach's halt bei mir selber und das ist lustigerweise auch meine Erfahrung gewesen aus der letzten Zeit, je weniger man da macht, umso besser wird das eigentlich. Aber es gehört schon ein bisschen Mut dazu, sich zu trauen, nicht so viel zu machen, gerade wenn man es anfangs anders gemacht hat, auch durch Anleitung noch und wenn man sieht, was die anderen alle so machen und man gerade heute in der Zeit, wo man bei Instagram verfolgen kann, was jetzt jeder so macht und dann startet bei den Konkurrenten gleichzeitig die Peak Week und man sieht die erst beim Einkaufen und denkt sich, oh, wird das jetzt eine Familienfeier, was wird denn da alles eingekauft an Süßigkeiten und immensen Mengen an Essen, die, was man das letzte halbe Jahr über nie gegessen hat, was dann auch nicht so gut ist, höchstwahrscheinlich, was die Verdauung angeht. Also wenn ich meine Bauchkontrolle sehe und ich habe das nicht so gemacht, dann will ich mir nicht ausmalen, wie die aussehen würde, wenn ich das so machen würde beim Laden. Ja. Aber was immer noch einspielt in das Thema Peak Week, ist ja auch die Frage, das ist natürlich sehr weit vorgelagert, aber vielleicht für die interessant, die nicht morgen in die Peak Week starten. Wie früh fängt man denn deiner Meinung nach generell so eine Wettkampfdiät an? Also ich habe da schon die verschiedensten Dinge gehört. Manche, jetzt auch ein Bekannter, der Naturalwettkämpfe macht in diesem Jahr, der ist bestimmt schon das seit November auf Diät und ist aber auch noch nicht fertig, aber macht das so sehr behutsam und wahrscheinlich wird er insgesamt über ein Jahr auf Diät sein. Wie machst du das und wie lange ist da bei dir so der Durchschnitt?
Ja, also ich sag mal, natural mit schlechter Ausgangslage kannst du ein Jahr einrechnen für eine Wettkampfdiät, wenn du nicht deine Muskulatur auffressen wirst. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich sag mal, unterstützt bei einer, also ich versuche halt schon, dass die Off-Season-Form immer halbwegs gescheit ist. Also ich lege da schon Wert drauf, dass wir eine gute Off-Season-Form hält. Und dann ist es enhanced eigentlich schon kein Problem innerhalb von 16 Wochen. Wenn das jetzt ein Newcomer ist, rechne ich mal ein bisschen mehr Zeit rein. Wenn es natural ist, hänge ich auch noch ein bisschen was drauf. Ich habe jetzt für den Herbst, ich gehe davon aus, dass Jürgen als letzter starten wird. Das ist auch ein Masters-Athlet von mir, der hat auch letztes Jahr 5 Wettkämpfe gewonnen. Den kenne ich natürlich immer auswendig. Das war der Athlet, mit dem ich damals diese Studie gemacht habe. Den kenne ich jetzt schon 8 Jahre aus der Betreuung her. Wir werden diesmal versuchen, weil das war letztes Jahr relativ schnell, wir haben auch mit Condition gepunktet. Da werden wir wahrscheinlich 12 Wochen nur ansetzen zum ersten Wettkampf. Und ich glaube, jetzt sind tatsächlich schon, aktuell sind alle schon ansonsten auf Prep. Je nach Ausgangslage so zwischen, ich sag mal, vom Team jetzt so zwischen 12 und 24 Wochen bis zum ersten Wettkampf. Ja, und dann kann ich natürlich immer ein bisschen spielen, wenn ich sehe, wie es läuft, dass ich rechne immer ein bisschen Puffer ein Und wenn ich dann sehe, okay, wir sind gut in der Zeit, dann kann man auch sagen, okay, wir lassen nochmal 2 Wochen die Kalorien stehen, obwohl das Gewicht vielleicht auch stagniert. Das ist natürlich so ein bisschen, da ist auch viel mit Erfahrung natürlich auch. Und das ist sehr auch hochgradig individuell. Ja, Lukas, ich muss immer so ein bisschen den Namen so für mich vor Augen halten, den habe ich jetzt auch die 3. Saison. Der reagiert halt auch sehr, sehr schnell auf kleinste Veränderungen. Bei ihm haben wir jetzt bei der Evo Classic die Sichtung schon im August. Das heißt, wir haben jetzt zum 1.6. angefangen. Wir müssen Anfang August schon gut aussehen für die Sichtung, damit er sich für diese Evo Classic qualifiziert. Und den ersten Wettkampf haben wir ja erst Mitte September und es wird dann bis Anfang November wird es dann noch weitergehen. Das heißt, wir haben einen Wettkampfzeitraum von 7-8 Wochen. Der ist ein Naturalathlet. Und das heißt, wir müssen die Muskelmasse in der Wettkampfform dann 7-8 Wochen halten. Und das ist halt auch nicht ganz so einfach. Wir müssen aber schon Anfang August schon gut in Form sein, damit wir bei dieser Sichtung nicht durchfallen sozusagen. Ja, das ist ja schon ein bisschen komplizierter, aber da kommt halt uns zugute, das ist die 3. Saison. Und das ist auch eine Empfehlung, was am Rande ist, ist ja nicht direkt mit dem Thema zusammenhängt, aber wenn ihr einen Coach habt, mit dem ihr euch gut versteht, wo ihr auch das Gefühl habt, dass ihr da gut aufgehoben seid, wechselt das nicht unnötig durch. Je mehr Saisons ihr mit einem Coach habt, desto besser kennt er euch und desto eher kann er euch auch auf 100% oder in 100% auf die Bühne stellen.
Stichwort Coach kennt euch gut. Jetzt gibt es ja doch immer wieder Coaches, die sehr, sehr viele Athleten haben und dann bei allen Athleten letztendlich doch dasselbe Peak-Week-Protokoll fahren,
ja,
und damit so einen gewissen, ja, Vertrauensbonus in dieses Peak-Week-Protokoll setzen. Was kann man denn jetzt aus deiner Erfahrung auch Leuten sagen, die davon partout nicht abweichen wollen, die also lange bei so einem Coach waren oder noch nie bei so einem Coach waren, aber das gelesen haben und der Meinung sind, alle anderen machen das auch. Also ich habe jetzt schon bis hierher mitgenommen, rechtzeitig fertig sein und vielleicht bald testen, wie es so aussieht, ungefähr 3-4 Wochen dauert, wenn man dann schon fettfrei genug ist. Einfach dadurch, dass man mal anders ist als sonst, sondern sich mal beispielsweise auf einen Auftritt um 12 Uhr oder um 16 Uhr oder um 20 Uhr
Probeladen
meinst du jetzt, timed, oder? Genau, dass man mal schaut, wie man essen könnte, ja, und wie man dann, ja, aussieht, ohne, ja, irgendwas zu manipulieren. Das, ja. Ist das ein gangbarer Weg, der in deiner Erfahrung stattfindet, oder, ja, lassen sich die Leute davon nicht überzeugen? Denn was ich mitbekommen habe, schon häufiger, dass jemand einen Coach hat, der sowas vorschlägt, der zum Beispiel auch sagt, wir machen einfach gar nichts, du bist gut in Form, du isst jetzt einfach in der letzten Woche ein bisschen mehr als sonst und das war's. Mhm. Und dann machst du irgendwann einen Trinkstopp und morgen siehst du super aus. Dann fragen die aber noch jemanden, der sagt, hör auf deinen Coach, dann fragen die noch jemanden und irgendwann fragen sie den, der sagt, naja, du musst über Nacht eine Lasix nehmen und dann eine Kalinoa und das sieht dann super aus. Dann machen die das natürlich auch noch und da habe ich schon einen Extremfall kennengelernt, der lag dann tatsächlich am Wettkampftag im Krankenhaus. Der hat sich von, ja, so vielen verschiedenen Leuten Tipps für den letzten Abend
geholt. Das ist der schlimmste Fehler, den du als Athlet machen kannst. Ich habe ja neulich auch mal eine Story gemacht, weil ich leider fast täglich Nachricht bekomme von Athleten, die bei anderen Coaches sind und wollen noch eine zweite Meinung. Das ist halt scheiße, vor allen Dingen, also wenn jetzt der Coach drüber Bescheid weiß und weiß, okay, hat er vielleicht, er will da, also er kommt auch von Teamkollegen und Kumpels, die auch coachen, die wollen auch mal eine zweite Meinung, aber dann wissen die ja Bescheid, ja, dann, ja, schaue ich mir das mit an. Und ich habe auch schon Sascha zum Beispiel mal ein Bild geschickt von Matthias. Guck mal, was sagst du denn dazu? Ich brauche nochmal eine zweite Meinung, weil ich bin eigentlich der Meinung, das läuft gerade in die Richtung. Und wenn er dann das Gleiche sagt, was eigentlich zu 100% bisher immer der Fall war, dann sage ich, okay, meine kurzen Bedenken mal wieder ausblenden, weil du bist natürlich dann auch immer so ein bisschen, also ich bin jemand, ich bin sehr nah an meinem Leben dran, ich bin auch sehr emotional dabei und ich mache mir auch sehr, sehr hohen Erfolgsdruck. Und dann ist es manchmal auch ganz gut, es gibt auch manche Situationen, wo ich sage, komm, guck du nochmal mit drüber. Und das ist ja auch völlig legitim, wenn du dich jetzt ohne Wissen von deinem Coach einen anderen Coach fragt und der dummerweise was ganz anderes sagt, dann ist es eine richtig dumme Situation. Erstens mal kriegt es danach vielleicht noch Stress mit dem Coach und mir. So, dann ist der Athlet massiv verunsichert. Ja, es ist, das Vertrauensverhältnis ist, also ich habe jetzt auch keinen Bock drauf, dass ein Athlet von mir zu einem anderen Coach geht, der vielleicht auch tatsächlich weniger weiß, aber fest der Behauptung ist, man muss es genau anders machen. Und dann habe ich die Diskussion im Haus, die völlig unnötig sind, ja. Das, ja, macht mir auch noch mehr, das stresst mich und das macht mir Arbeit. Und das führt natürlich auch auf jeden Fall zu 100% dazu, dass der Athlet oder die Athletin verunsichert ist. Und das ist halt, was du vor kurzem Wettkampf überhaupt nicht gebrauchen kannst, tatsächlich, ja.
Ja, das sollten sich einige mal zu Herzen nehmen. Ein Thema noch, was so die die Medikation in so einer Peak Week angeht, ist jetzt vielleicht ein rechtliches Thema, was den einen oder anderen noch interessiert, ja. Wo ich auch ab und zu mal schon mal gefragt wurde, wie sich das verhält, wenn der Coach oder auch der gute Kumpel dazu jetzt Anleitungen gibt. Dazu vielleicht spannend. Auch mal an dieser Stelle, genau, es ist ein spannendes Thema und natürlich für mich das Fahrwasser des Strafrechts und die Frage, ob da irgendwas in Betracht kommt. Da ist es aber tatsächlich so, wir spielen hier wieder, ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass die fragende Person volljährig ist und nicht irgendwie geistig minder bemittelt. Wenn jemand in eigenverantwortlicher Selbstgefährdung irgendwelche Medikamente einnimmt, dann ist das zunächst mal sein Problem. Und da gibt es dann auch keine Anstiftung oder sowas, denn da fehlt es dann an der rechtswidrigen vorsätzlichen Haupttat, die es jetzt ja nicht gibt, wenn er das machen darf. Was aber natürlich ein Thema sein kann, das ist es, solche Medikamente weiterzugeben, insbesondere dann, wenn es dann schief geht. Und da gab es ja auch schon Fälle, in denen Menschen gestorben sind, unmittelbar rund um irgendwelche Wettkämpfe. Da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und da wäre meine große Empfehlung an alle, die sich in dem Fahrwasser bewegen, sowohl was die komplette Diät und PEDs im Allgemeinen angeht, aber insbesondere was den Bereich der Entwässerung angeht und der dort verwendeten Medikamente, denn das ist eigentlich der gefährlichste Part in so einer PrEP und auch der Part, Insulin. Wo am schnellsten was passieren kann. Insulin, ja.
Insulin und Diuretika,
ja. Ja, Insulin wegen der Sofortunterzuckerung und den Konsequenzen, die daraus folgen, bei kurzem und bei dem Thema Diuretika halt vor allem durch die Hyperkalämie, die dann halt zum Herzstillstand führen kann. Da liegt eigentlich auf der Hand, aber viele sagen sich, egal, ich helfe dir mal aus. Da kann man wirklich unter Umständen seines Lebens nicht mehr froh werden. Also da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen.
Ja.
Es ist eigentlich, das vielleicht auch noch mal am Rande, kein Problem, wenn man mit zum Beispiel Wassereinlagerungen zu kämpfen hat, vom Arzt auf Rezept Diuretika zu bekommen, was man dann damit macht. Und eine Packung hat ja nicht nur 2 Tabletten, das ist eine andere Frage. Da sollte, denke ich, jeder Athlet in der Lage sein, sich da selbst zu versorgen. Jedenfalls ist es dringend anzuraten, an dieser Versorgung nicht mitzuwirken. Und für Ärzte, falls hier Ärzte zuschauen, das Thema kommt auch immer wieder auf, gerade auch bei anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Verschreiben von Medikamenten zur Leistungssteigerung im Sport, das ist für einen Arzt auch eine Straftat und der Arzt kann dadurch seine Approbation verlieren. Wer also aus Freundlichkeit und gutem Willen da irgendwas verschreibt, und da gab es ja in der Vergangenheit schon Ärzte innerhalb der Szene, die das gemacht haben, der sollte auch aufpassen und so gut die Tipps auch sind, die er geben kann. Und so richtig es auch sein mag, zu sagen, bevor du jetzt 15 Liter Wasser trinkst und 30 Gramm Salz isst, nimm doch eine halbe Triamterin über Nacht. Verschreiben sollte er das Medikament zu diesem Zweck vielleicht trotzdem nicht. Jedenfalls sollte es, wenn er es verschreibt, eine medizinische Indikation dafür geben, die man im Zweifel auch in dieser Krankenakte findet, wenn der Patient es übertrieben hat und man in irgendeinem Ermittlungsverfahren diese Akte einsieht.
Vielleicht nochmal zu diesen 2 Substanzen. Ich meine, DNP lassen wir jetzt mal außen vor, weil das jetzt nicht einfach so als Medikament geschrieben werden kann. Aber das
DNP
das
steht auch nicht in der Dopingmittelmengenverordnung.
Genau.
Und ist auch kein Medikament. Und ist auch, das ist auch ganz interessant, wenn es einen genügend hohen Feuchtigkeitsanteil hat, kein Sprengmittel nach dem Sprengstoffgesetz. Das heißt, DNP kann man dann eigentlich legal, kann man
relativ legal gut besorgen, wobei die Quellen jetzt auch nicht so rosig sind tatsächlich. Aber jetzt mal, wenn man jetzt die 3 Substanzen mal, DNP schieben wir mal weg, aber Insulin und Diuretika sind halt, wenn man weiß, wie man sie einsetzt, sind sie eigentlich ziemlich schlau, weil man sie doch relativ nebenwirkungsarm auch einsetzen kann. Aber wie gesagt, wenn man sie halt eben falsch anwendet, kann das halt richtig heftig in die Hose gehen. Deshalb auch nochmal so ein Appell an alle da draußen. Seid euch da ganz, ganz, ganz sicher, was ihr da tut. Und wenn ihr wirklich nicht 100% wisst, was ihr da tut, bitte lasst die Finger davon weg. Ihr könnt auch bei sowas, ich will jetzt gar keine Werbung fürs Coaching machen, aber ihr könnt für sowas auch, egal was es bei mir ist, ob es jetzt Teamkollegen von mir sind, ihr könnt auch einen Coach in einem Beratungsgespräch buchen, der euch dann hier vielleicht nochmal einen Rat mitgeben kann, was zu viel und was vielleicht noch angemessen ist. Aber macht es nicht aufgrund von irgendeinem Dealer, der euch verkauft hat oder irgendeinem Forum-Beitrag von 1824. Nein, holt euch da jemanden, wo ihr todsicher wisst, dass er sich damit gut auskennt. Wie gesagt, nicht jeder hat die Kohle für einen Coach. Gute Coaches kosten heute, ich sag mal, irgendwo zwischen 200, 350 Euro teilweise mehr. Das kann sich Otto Normalo manchmal oder oftmals auch nicht leisten. Habe ich auch volles Verständnis dafür. Also nutzt dann da oder nutzt, vielleicht gibt es einen, der, also ich antworte auch jeden Tag die andere Frage auf Instagram, holt euch da das Know-how von einem erfahrenen Coach, weil diese Todesfälle haben wir alle schon erlebt. Die sind auch teilweise durch die Medien gegangen. Und wie gesagt, wir wollen nicht, dass es da noch weiter
teilweise gibt. Teilweise und in vielen Fällen aber auch nicht. Und das macht mich auch immer ziemlich traurig, wenn es dann zum Beispiel Leute sind, die man persönlich kennengelernt hat, auf irgendwelchen Coaching-Days oder so, bei denen man ja über diese Themen gar nicht gesprochen hat und sich eigentlich dachte, der wird ja entweder wissen, was er tut oder jemanden fragen können. Ja. Und dann erfährt man über drei Ecken, ach, der ist übrigens verstorben. Das ist gehäuft in den letzten Jahren aufgetreten und sollte doch dem einen oder anderen mal die Augen öffnen, da in der Richtung ein bisschen besser zu recherchieren, bevor er irgendwelche Harakiri-Aktionen betreibt.
Ja, definitiv. Ja. Also gerade bei diesen Substanzen ist es halt relativ schnell möglich. Also ich sag mal, mit Steroiden werdet ihr euch nicht so schnell töten. Das ist sehr, sehr schwierig, ist unmöglich. Da geht es immer eher um die Langzeitfolgen. Aber wie gesagt, bei Insulin und Diuretika kann das leider ganz anders aussehen.
So sieht's aus, Sascha. Ich würde sagen, das Thema lassen wir an der Stelle einfach so stehen.
Passt für heute, genau.
Ich würde sagen, falls ihr Fragen habt, was das Thema Peak Week angeht, aber auch was das Thema Responsible Use angeht, weitesten Sinne, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, dann schreibt die Fragen in die Kommentare. Vielleicht machen wir mal so ein Follow-up-Video dazu.
Können wir mal
ein Q&A-Video machen. Wenn ihr die verrückten Fälle aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis darbieten möchtet, dann sind wir auch dafür offen, uns das anzuhören und vielleicht dazu nochmal das ein oder andere folgende Video zu drehen. Denn das Verrückte ist ja, die Todesfälle, die so etwas größer bekannt werden, das sind ja oftmals Fälle im Bereich von Profi-Wettkämpfen und aus dem Ausland, aber das gibt's auch hierzulande häufig und das betrifft Leute, die kannte vorher niemand, die kennt auch hinterher keiner. Und das gilt's doch zu vermeiden. Denn wenn es um einen Plastikpokal und die Quali für eine am Ende doch ziemlich unbedeutende Meisterschaft geht, da sollte niemand sowas riskieren.
Allgemein, es ist ein Hobby, es ist cool, es macht Spaß, es macht auch Spaß, ein bisschen Gas zu geben, aber bedenkt immer, es gibt auch noch ein anderes Leben außerhalb des Bodybuildings und es ist für kein Geld der Welt ist es wert, dass es euch da umbringt.
So sieht's aus. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr das Format mögt und uns unterstützen wollt, dann kauft bei vitaminversand24.com ein mit dem Code Sascha oder Anwalt, wie ihr mögt. Damit zeigt ihr, dass das Format euch gefällt und dass wir mehr davon machen sollen. Da gibt es übrigens auch Supplements.
Machen wir sowieso. Die
da gibt es übrigens auch Supplements, die den Wasserrebound im Zaum halten, habe ich gehört.
Wir haben alles.
Da könnt ihr da noch maximal sparen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.